Was glaubst du? Nein, nicht alle auf einmal. So viel kann ich nicht verstehen. Ich versuche euch mal in meine Gedankengänge mit hineinzukriegen. Manchmal ist das so, dass wir, dass unsere Sinne, unsere Wahrnehmung uns täuscht und wir Dinge glauben, die gar nicht wahr sind. Und ich möchte euch mal ein Beispiel geben, was mir dazu eingefallen ist. Kannst du uns mal das Bild zeigen? Ihr kennt solche Situationen auf der Autobahn, ne? So eine Einfädelspur, die dann auf die Autobahn führt. Und stell dir mal vor, du fährst auf der Autobahn und genau auf dieser Einfädelspur, die so richtig zu dir hingeht, fährt eine LKW. Das habe ich schon öfter gehabt, genau auf der gleichen Höhe. Und ich kriege immer einen Schreck, weil ich denke, der haut mich gleich zur Seite, der fährt mir in die Seite. Weil das ist genau die Richtung, die er fährt. Und in meinem Kopf geht das so weiter, die Richtung, die er fährt, ja, da fährt er auch weiter. Ich denke nicht so weit, ja, der bleibt dann doch auf seiner Spur, der dreht ja eine Kurve und bleibt dann auf seiner Spur und fädelt sich dann ein. Im ersten Moment denke ich immer, und weil ich das so denke, der erste Moment, gleich Steuer ein bisschen rumreißen, bloß das vermeiden, ja. Und dann muss ich mich wieder zusammenreißen und sagen, nein, du bist auf der richtigen Spur, der fährt neben dir, aber der erste Moment. Und das passiert mir nicht nur bei sowas, das passiert uns öfter. Wenn wir Nachrichten hören, wenn wir uns mit irgendwelchen Dingen beschäftigen, dann denken wir weiter. Was denkt ihr darüber, von wegen Trump will Autozölle auf deutsche Autos erheben? Das ist der eine. Aber wie geht's weiter, wenn du noch in Arbeit und Brot bei VW bist? Was passiert mit VW? Können die da noch genug Autos absetzen? Ist mein Arbeitsplatz noch sicher? Was mache ich, wenn ich meinen Arbeitsplatz verliere? Weißt du, und so gehen die Gedanken immer weiter und immer weiter. Unfall, ja? Und du versuchst, diesen Unfall zu vermeiden, obwohl es ist noch gar nichts passiert. Es ist alles noch in Gedanken. Genau wie bei dem LKW. Du denkst, der kommt dir in die Seite, der ist noch gar nicht in der Seite. Aber du denkst es und reagierst darauf. Wenn du jetzt nicht mehr in Brot und Lohn bist oder vielleicht gar nicht bei VW arbeitest, dann wird dich das vielleicht nicht ganz so sehr betreffen. Ja? Aber was ist zum Beispiel, du warst beim Arzt und da sagst, kommen Sie mal nächste Woche wieder, ich habe da was gefunden. Geht da nicht gleich so eine Rotation im Kopf los? Was kann das bloß sein? Kann es sein, dass ich irgendwie krank bin und dann denkst du, ja, und von dem habe ich gehört und der ist so schlimm und dieser Krebs und der ist daran gestorben und dann geht das los und dann machst du dir Gedanken. Was ist da? Ist das Wahrheit? Was glaubst du? So. Ja, es stimmt, es gibt viel Schlimmes in dieser Welt. Und es kann uns auch treffen. Wir sind davor nicht unbedingt geschützt. Es kann tatsächlich auch mal passieren, dass der LKW nicht auf seiner Spur bleibt und mir in die Seite fällt. Ja, das kann passieren. Aber das ist nicht die Normalität. Da muss ich nicht unbedingt mit rechnen. Und selbst wenn ich irgendetwas habe oder der Arzt was gefunden hat, heißt nicht unbedingt, ich habe gleich Krebs und ich sterbe daran. So, wir müssen überlegen, was ist die Wahrheit? Was sollen wir glauben? Und wir müssen unterscheiden. Mit den Dingen, mit denen du dich beschäftigst und über die du weiter nachdenkst, die glaubst du. Und die bringen dich dazu zu handeln. Und wenn du über Schlechtes nachdenkst, dann versuchst du dich vor dem Schlechten zu schützen. Aber handelst nicht unbedingt wahrhaftig und richtig. Und deswegen ist es gut, das Wahre und das Gute zu denken. Zeig uns mal den Vers von Philipper 4, Vers 8. Ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr. Und da müssen wir noch drauf kommen, was ist denn eigentlich wahr? Was anständig und gerecht ist, richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und Bewundernswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Dahin sollen wir unsere Gedanken hinausrichten. Und wenn wir Nachrichten gucken, wenn wir Zeitung lesen, womit werden wir überschüttet? Nicht immer Wahrem, muss ich mal dazu sagen. Da würde ich mal immer auch hinterfragen, ist das wirklich alles wahr? Aber auf jeden Fall mit negativen Nachrichten. Im Journalismus heißt es so, nur negative Nachrichten sind gute Nachrichten. Weil das Gute will keiner hören. Dass Helga wieder bei uns im Gottesdienst ist, obwohl sie vor ein paar Wochen im Krankenhaus war, das will keiner hören. Aber uns freut das, Helga, dass du wieder da bist. Solche Nachrichten, die brauchst du nicht in die Zeitung schreiben, das will keiner hören. Die guten Nachrichten hört keiner gerne. So. Wem können wir glauben? Was ist die Wahrheit? Glaubt an Gott. Genau. Den Nachfolgern von Jesus ging das im Grunde nicht anders als uns. Die haben sicherlich andere Nachrichten gehabt als heute, aber die haben ganz, ganz viel auch an schlechten und bösen Nachrichten gehabt und auch nicht alles Wahrheit. Und deswegen sagt Jesus ihnen Folgendes, Johannes 14, Vers 1, lasst euch nicht in Verwirrung bringen, glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Wer von euch glaubt an Gott? Ich sollte vielleicht lieber fragen, wer glaubt nicht an Gott? Dann kann ich das auch zählen. Nein, ihr müsst euch jetzt nicht outen. Wisst ihr, die Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, die haben auch an Gott geglaubt. Sonst wären sie Jesus gar nicht nachgefolgt. Und sie hatten Jesus sogar vor Augen. Und dennoch fordert Jesus sie auf, an ihn und seinen Vater zu glauben. Warum denn wohl? Er wusste doch, dass sie glauben. Warum fordert er sie ausdrücklich auf, glaubt an Gott und glaubt an mich? Weil Glauben nicht einfach heißt, ich glaube, dass du da bist. Ich glaube, dass es dich gibt. Sondern Glauben heißt viel mehr. Glauben heißt, ich vertraue demjenigen. Und vertrauen kann ich nur, wenn ich eine Beziehung zu ihm habe. Ich kann mich auf denjenigen verlassen. Wenn der was sagt, dann weiß ich, das stimmt. Glauben heißt auch, ich weiß, wer derjenige ist. Ich weiß, was der kann. Ich weiß, zu was der in der Lage ist. Das alles heißt Glauben. Und viele Menschen sagen, ja, ich glaube an Gott. Ich glaube, dass es da oben irgendjemanden gibt. Ich glaube auch, dass Jesus mal gelebt hat. Ich sage dir, das ist nicht der Glaube im biblischen Sinne. Glauben im biblischen Sinne heißt, ich kenne Jesus. Ich weiß, wer er ist. Ich kann mich darauf verlassen. Und ich weiß, was er kann. Wenn ich auf die schlimmen Dinge um mich herum schaue, dann rechne ich mit dem Schlimmsten. Ist doch so, oder? Das habe ich ja vorhin als Beispiel gesagt. Und wie oft geht uns das, dass wir die Bedrohung, die in dieser Welt ist oder die um uns herum ist, sei es Krankheit oder sei es tatsächlich weltpolitische Dinge, dass wir mit dem Schlimmsten rechnen. Wenn ich den Blick aber wieder auf Gott richte, dann weiß ich, dass ich geborgen bin. Egal, was mit mir geschieht. Egal, was mit mir geschieht. Auch wenn ich auf der Autobahn fahre und der LKW fällt mir wirklich in die Seite, wenn ich auf Gott schaue, selbst wenn ich sterbe dabei, wo bin ich denn dann? Ich weiß, ich komme in den Himmel. Von daher, ich möchte nicht, dass ein LKW mir in die Seite fällt, ganz bestimmt nicht. Ja? Und ich werde das auch nicht verursachen oder irgendwie da dem LKW in die Seite fahren. Ne? Nein. Ich möchte schon auch gerne hierbleiben. Aber wenn es passiert, ist doch nicht schlimm. Ich komme zu Gott. Ich bin geborgen in ihm, egal was mir passiert. So, aber das habe ich nur und das kann ich auch nur sagen, wenn ich Gott im Blick habe, wenn ich weiß, wer er ist und wie er über mich denkt. Wenn ich eine Beziehung zu ihm habe, wenn ich glaube, was er mir sagt. Sonst geht's nicht. Jesus gibt seinen Jüngern ein Blick in die Zukunft, was kommt auf sie zu, damit sie glauben, damit sie wissen, was auf sie zukommt und damit rechnen. Es ist immer gut, nicht einfach nur zu sagen, ja, ich komme in den Himmel, aber ich weiß nicht, was da passiert, ich weiß nicht, was da ist. Mal ganz viel wissen wir nicht darüber, aber ein bisschen schon. Und Jesus erzählt hier in den nächsten Versen, was im Himmel ist. Johannes 14, 2 bis 6. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Das ist nicht so wie in Wolfsburg. Da müssen erst Wohnungen gebaut werden. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Und wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe jetzt voraus, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und der, ich sag mal, ich füge mal hinzu, der ist fertig, wenn ihr kommt. Und wenn ich dann alles vorbereitet habe, komme ich zurück und ich werde euch zu mir holen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Jesus möchte da sein, wo wir sind. Er hat Sehnsucht danach, Gemeinschaft mit uns zu haben. Und deswegen bereitet er uns Wohnungen, damit wir da sind, wo er ist. Den Weg dahin, den kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, das ist der Thomas, der Zweifler. Herr, sagte Thomas, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir da den Weg kennen? Ja, wenn du das Ziel nicht kennst, dann kannst du auch den Weg dahin nicht. Also, und dann sagt Jesus das, was wir so gut kennen. Ich bin der Weg, sagte Jesus. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Und zum Vater kommt man nur durch mich. Wir kommen zu Papa nach Hause. Das ist das, was Jesus hier sagt. Wir kommen zu Papa nach Hause. Wirklich ein Vater, der uns liebt, der wartet auf uns, der sich freut, wenn wir nach Hause kommen. Vielleicht müssen wir das Bild unseres Vaters ein bisschen korrigieren, weil wir ein falsches Bild von unserem Vater im Himmel haben. Aber dieser Vater wartet auf uns, weil er uns liebt. Der möchte uns in die Arme nehmen. Der wartet darauf, bis wir nach Hause kommen. Und wir möchten so gerne noch immer hier bleiben. Wir haben da gerade neulich drüber gesprochen. Wenn irgendjemand krank ist in der Gemeinde, was machen wir? Wir beten immer dafür, dass er hier bleibt, dass er gesund wird. Eigentlich ist doch das widersinnig, ne? Von uns Christen wird immer gesagt, wir glauben an den Himmel und wir glauben, dass der Himmel viel schöner ist hier als auf der Erde. Aber wenn es darum geht, ob wir hier bleiben oder in den Himmel gehen, sagen wir immer, wir wollen hier bleiben. Komisch, ne? Was glauben wir eigentlich? Das, was wir sehen. Der Himmel ist schöner als hier. Das heißt jetzt nicht, begeht alle Selbstmord, damit ihr in den Himmel kommt. Das, bitte versteht das richtig. Ich finde das Leben hier auf der Erde auch schön und ich möchte noch nicht in den Himmel. Wir haben noch einen Auftrag hier auf der Erde, deswegen lässt uns Jesus hier. Aber wenn es soweit ist, dann lasst uns auf den Himmel freuen. Redet mal mit Monika, die hat sich darüber Gedanken gemacht. Ich finde das so toll, was sie sagt. Ich freue mich darauf. Wenn es soweit ist, ich freue mich auf den Himmel. Und das ist eine richtig gute Einstellung. Und trotzdem liebt Monika das Leben hier, ne? Monika, wo bist du? Da. Genau. Du lebst das Leben hier, ne? Genau. Erstens kommen die nach und zweitens, soll ich dir was verraten? Der Himmel ist schon voll mit Geschwistern, die du vielleicht nicht kennst, aber die du da oben kennenlernst. Der ist nicht leer. Du bist nicht mit dem Vater alleine. Obwohl das auch nicht schlimm wäre. Der Himmel ist schön. Ja. Unser Herz bleibt das gleiche. Und daran werden wir uns erkennen. Ich weiß nicht, ob das Gesicht das gleiche bleibt, unser Herz bleibt das gleiche und wir werden uns von Herz zu Herz erkennen. Das ist das Schöne dabei. Jesus baut uns Wohnungen. Ich war vorgestern mit meinem Enkel in einem neuen Baugebiet, der Reislingen, um ihm mal zu zeigen, wie ein neuer Stadtteil entsteht. Jesus baut Wohnungen. Ich glaube nicht, dass er die so baut wie da. Die sind irgendwie viel toller. Aber Jesus baut uns Wohnungen, damit wir Wohnungen haben. Ist das nicht schön? Wir stehen da nicht auf der Straße. Wir wissen nicht, doch, wir haben einen Platz. Er baut uns unser Nest schon, damit wir da ankommen können und ein Dach über dem Kopf haben. Ist das nicht toll? Muss ich mich dann noch vor dem fürchten, was mir hier auf der Erde passieren kann, wenn ich solche Aussichten habe? Aber das muss ich mir immer wieder vor Augen führen. Das ist mir nicht immer vor Augen. Das müssen wir glauben. Wichtig ist, dass wir den Weg dahin auch finden und dort ankommen. Was nützt das zu wissen, wo das Ziel ist, wenn ich den Weg dahin nicht gehe? Ich muss den Weg auch gehen. Und deswegen sagt Jesus, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Wie kann ein Mensch ein Weg sein? Ein Mensch ist doch kein Weg. Doch, es gibt tatsächlich Wege, die wir nicht gehen können. Habt ihr schon mal einen Rechenweg, von einem Rechenweg gehört? Wie man rechnen soll? Die Schritte, die man rechnen soll, um zu einem bestimmten Ergebnis zu kommen, nennt man Rechenweg. Bei komplizierten Rechnungen musst du genau, klar, 1 und 1, das ist kein großer Weg. Aber wenn du irgendeine Prozentrechnung oder sonst irgendwas rechnen willst, dann musst du bestimmte Wege gehen, damit du zu einem richtigen und guten und wahren Ergebnis kommst. Ja? Und genauso ist es, wir müssen bestimmte Schritte und Entscheidungen treffen, und zwar Jesus zu folgen, an Jesus dran zu bleiben, auf ihn zu hören. Und dann werden wir das Ergebnis haben und im Himmel ankommen. Wenn wir nicht auf Jesus hören, wenn wir ihm nicht folgen, wenn wir ihm nicht vertrauen, dann werden wir nicht da ankommen. Deswegen sagt Jesus, ich bin der Weg. Wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dann wird er unser Führer sein, unser Leiter sein. Und natürlich müssen wir auch auf ihn hören. Was nützt das, wenn ein Kapitän von einem Schiff nicht auf den Lotsen hört, der ihm sagt, du musst da lang, noch ein bisschen nach da, sonst rammst du die Kaimauer oder die Untiefe da im Meer. So, wenn ich nicht darauf höre, dann werde ich nicht ans Ziel kommen, aber wenn ich auf ihn höre, dann werde ich sicher ans Ziel kommen. Er ist die Wahrheit. Welch ein Anspruch stellt Jesus hier? Er sagt von sich, ich bin die Wahrheit. Wie kann ein Mensch die Wahrheit sein? Alles, was Jesus sagt, wir können ihm völlig vertrauen, dass das, was Jesus sagt, absolut wahr ist. Auch wenn wir etwas völlig anderes in unseren Vorstellungen haben. Und manchmal ist das so. Jesus sagt uns manchmal Dinge und das irritiert uns total, weil wir denken, es ist ganz anders. Ist euch das schon mal so vorgekommen? Liebet eure Feinde. In mir drin heißt, ich kann meine Feinde nicht lieben. Ich bin meiner Überzeugung, ich kann sie nicht lieben. Aber wenn Jesus sagt, liebet eure Feinde, dann heißt das, ich kann das. Nicht alleine, nicht aus meiner Kraft. Aber wenn Jesus sagt, liebet eure Feinde oder liebe du deine Feinde, dann gibt er mir die Kraft und die Liebe, tatsächlich meine Feinde lieben zu können. Das passt nicht manchmal in meinen Kopf rein, aber Jesus sagt immer die Wahrheit. Und deswegen kann ich mich vollkommen auf ihn verlassen. Ich kann mich vollkommen darauf verlassen, wenn er sagt, er baut mir eine Wohnung im Himmel, dann weiß ich zwar nicht, wie die aussieht, aber ich kann mich darauf verlassen, ich habe eine Wohnung im Himmel. Wenn du Nachrichten hörst, wenn du Meldungen hörst, kannst du dann immer davon ausgehen, das ist die Wahrheit. Ich kriege das so häufig mit. Da verteilen Leute über WhatsApp oder über SMS oder sonst irgendwas irgendwelche Nachrichten. Und wenn ich die lese, dann denke ich immer, sag mal Leute, denkt ihr eigentlich drüber nach, woher das eigentlich kommt? Das hört sich schon so was von ausgedacht oder vollkommen daneben an. Wenn wir die Quelle nicht kennen, wenn wir nicht wissen, woher das kommt, dann muss ich immer in Frage stellen, ist das wirklich die Wahrheit? Und es gibt manchmal auch glaubwürdige Nachrichten, die trotzdem falsch sind. Ich muss immer fragen, wenn es von Menschen kommt, ist es wirklich wahr? Und ich kann mich nur darauf verlassen. Deswegen ist mir die Bibel so wichtig und wertvoll, weil in der Bibel steht die Wahrheit. Und darauf kann ich mich verlassen. Was in den Nachrichten kommt, was in den Nachrichten weitergegeben wird, kann ich mich nicht immer drauf verlassen. Sicherlich gibt es auch seriöse Journalisten, die tatsächlich versuchen, die Wahrheit weiterzugeben. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Ich sage nicht Lügenpresse oder sonst irgendwas. Das meine ich überhaupt nicht. Aber wir können nicht alles glauben, was gesagt wird. Aber Jesus können wir alles glauben. So, und dann sagt er noch dazu, ich bin das Leben. Schön, dass du lebst. Aber wenn er sagt, ich bin das Leben und wir nehmen ihn in unser Leben auf, dann haben wir das Leben. Und zwar das Leben, was sich wirklich zu leben lohnt. Nicht das, was wir uns vielleicht vorstellen, Das kann sein, dass das was anderes ist. Aber das Leben, was sich wirklich zu leben lohnt. Ein erfülltes Leben. Und das schenkt Jesus. Und zwar dieses Leben, er meint nicht nur die 70 Jahre hier auf der Erde. Oder vielleicht 80 oder 90, je nachdem, wie alt wir werden. Er meint nicht nur diese kurze Zeit hier auf der Erde. Wenn Jesus davon spricht, ich bin das Leben, und wer mich aufnimmt, der hat das Leben, das heißt auch, ich habe das ewige Leben. Ewig. Ewig heißt ohne Ende. Ohne Ende. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du das, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie das ist, ewig zu leben. Ich kann mir kaum, also als ich geboren wurde, habe ich noch nicht mal eine Ahnung gehabt, wie wir 70 Jahre sind. Jetzt bin ich 60 Jahre alt, jetzt habe ich eine Vorstellung davon. Aber vorher überhaupt nicht. Und dann soll ich mir vorstellen, wie die Ewigkeit ist. Aber die Ewigkeit wird schön sein. Und es lohnt sich, Jesus aufzunehmen, um in dieser Ewigkeit zu leben. Weil da gibt es keine Krankheit, da gibt es keinen Schmerz, da gibt es keine bösen Nachrichten, keine Lügen mehr. Weil wir im Himmel sind, bei ihm. Woran können wir erkennen, dass wirklich Jesus die Wahrheit sagt? Können wir Jesus glauben? Jesus hat selber mal uns einen Maßstab gegeben, wonach wir Menschen beurteilen können, ob wir ihn glauben können oder nicht. Man kann das nicht immer sofort sehen. Man kann das auch an dem, was sie sagen, nicht unbedingt hören. Aber Jesus sagt, an den Taten, an den Früchten, so sagt er, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Was kommt dabei raus? An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und er nimmt dieses Beispiel von den Bäumen. Ein guter Baum kann gute Frucht, oder wird gute Frucht bringen, aber ein schlechter Baum wird keine gute Frucht bringen, sondern nur schlechte Frucht. Und daran können wir auch Menschen erkennen, ob sie gut sind oder schlecht. So, in diesem gleichen Maßstab können wir auch bei Jesus anlegen. An den Früchten werden wir erkennen, ob Jesus die Wahrheit sagt oder nicht. So, und er sagt zu seinen Jüngern, die ihn ja kennen, Johannes 14, 7 bis 11. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch meinen Vater erkannt. Und schon jetzt erkennt ihr ihn und habt ihn bereits gesehen. Herr, zeige uns den Vater, sagt Philippus. Dann genügt es uns. Und dann kommt ein Vorwurf von Jesus. So lange bin ich bei euch, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht, erwiderte Jesus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du denn nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Was ich zu euch gesprochen habe, stammt doch nicht von mir. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist sein Werk. Glaub mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, dann glaubt mir wenigstens aufgrund dessen, was ich getan habe. Das sind die Früchte. Was habe ich getan? Was ist dabei rausgekommen bei dem, was ich getan habe? Was ist dabei rausgekommen? Heilung, Totenauferstehung, Blinde wurden sehend, Krüppel richteten sich wieder auf, Dämonen sind ausgefahren in Menge, Menschen sind zum Leben zurückgekommen, und zwar meine ich nicht nur von den Toten, sondern tatsächlich auch zum Leben, zum lebendigen Leben. So, das Erste, was Jesus hier seinen Jüngern sagt, ich bin genauso wie mein Vater im Himmel. Es gibt keinen Unterschied. So wie ich bin, so wie mein Wesen ist, so wie er mich kennengelernt hat, so wie ich handle, so wie ich denke, so wie ich rede, so handelt auch mein Papa im Himmel. Der ist genau das Gleiche. Wir haben dasselbe Wesen, und wir handeln auf die gleiche Art und Weise. Es gibt keinen Unterschied. Warum muss er ihnen das so genau erklären? Weil die Jünger zwar ein Bild von Jesus hatten und sie wussten, wie Jesus ist. Sie sind ihm ja gefolgt. Sie haben erlebt, wie Jesus mit Menschen umgeht. Aber von dem Vater im Himmel hatten sie eine völlig falsche Vorstellung. Sie haben eher diese Vorstellung gehabt, da sitzt da oben einer und er hat uns Gesetze gegeben und er achtet jetzt ganz genau darauf, dass wir die Gesetze bis ins Kleinste halten. Und wenn wir sie übertreten, dann kommt er und straft uns. Das war das Bild, was sie von ihrem Vater hatten im Himmel. Und Jesus sagt, das Bild ist falsch. Das müsst ihr korrigieren. An einen solchen Gott lohnt es sich nicht zu glauben, oder? Brauchst du so einen Vater im Himmel? Ich auch nicht. Der dir auf die Finger haut, wenn du was falsch machst? Natürlich korrigiert er und erzieht uns und das ist auch gut so, aber in Liebe. So, und das haben wir an Jesus gesehen, das erkennen wir an Jesus, so handelt Jesus und so ist auch unser Vater im Himmel. Wir können ihm vertrauen, es lohnt sich, zu unserem Vater im Himmel zu gehen. Der versorgt uns, der behütet uns, der bewahrt uns, der beschützt uns. Das ist unser Vater im Himmel. Wir haben einen menschenliebenden Gott, der sich uns zuwendet. Der hätte ja auch sagen können, was interessieren mich die Menschen auf dieser Erde? Die sind so rebellisch, die sind sowas von daneben, die machen so viel Mist und die wollen mich doch sowieso nicht. Guck dir mal an, die meisten Menschen wollen von Gott nichts wissen. Er könnte auch sagen, komm, ich gebe der Erde einen Fußtritt und dann kullert sie irgendwo im Weltall rum und ich mache eine neue Erde und mache neue Menschen, die mich lieben. Könnte er doch sagen. Wäre für ihn überhaupt kein Problem. Aber er hat gesagt, ich habe diese Menschen geschaffen und ich liebe diese Menschen. Egal, was sie über mich denken, egal, wie sie mit mir umgehen, ich liebe sie und ich will sie retten, ich will sie heil machen, ich will sie gesund machen, ich will mit ihnen zusammen leben. Das ist sein Herz und das drückt sich in dem aus, was Jesus getan hat. Diesen Gott können wir wirklich glauben. Und genau so hat Jesus ja auch gehandelt. Wenn jemand Not hatte, wenn jemand Sorgen hatte, wenn jemand wirklich im Problem war, er ist hingegangen und hat ihm geholfen. Und das macht er heute noch. Ein menschenverliebter Gott. So, und Jesus sagt, das, was ich getan habe, das ist das Werk meines Vaters. Genau so handelt mein Vater auch. So, und wenn das stimmt, dann müsste Jesus auch heute genauso handeln, oder? Aber Jesus ist doch gar nicht mehr hier. Wie kann Jesus heute noch so handeln? Durch dich. Durch dich. Weil Jesus in dir wohnt. Und weil er dich befähigt. Nicht deine Kraft ist das. Seine Kraft durch dich. Wenn du für jemanden betest, dann rechne damit, dann glaube, dass Jesus handelt. Genauso, wie er damals gehandelt hat. Menschen verliebt. Er will nicht, dass jemand krank ist. Er will nicht, dass jemand stirbt zu früh. Er will, dass Menschen leben. Er will, dass Menschen ihn kennenlernen. Und das ist unser Auftrag, dass wir das weitergeben. Er will auch, dass Tote auferstehen. Toll, ne? Hast du schon mal einen Toten auferweckt? Das ist eine Hürde, wenn du da stehst und der ist tot. Ohne Glauben würde ich dir nicht raten zu beten. Aber wenn du die Gewissheit hast, wenn der Heilige Geist dir in dem Moment die Gewissheit gibt, bete für den, ich will den aufwecken, dann kann ich dir nur sagen, mach das. Das ist deine Entscheidung. Der wird dich nicht überreden. Aber wenn der Heilige Geist das sagt, dann mach das. Dann bete für den und sag, steh auf im Namen Jesu. Und da wirst du ein Wunder sehen. Johannes 14, 12 bis 14. Ja, ich versichere euch, wer mir vertraut und glaubt, wird auch solche Dinge tun und ja, sogar noch größere Taten vollbringen. Können wir das Jesus glauben? Dass wir noch größere Taten vollbringen, als er sie vollbracht hat? Was gibt es Größeres, als Tote aufzuerwecken? Lass dich überraschen. Aber das geht nur, wer mir vertraut und mir nachfolgt. Ohne Glauben funktioniert das nicht. Ohne Glauben werden wir die Kraft nicht haben. Ohne Glauben werden wir nicht den Mut haben, das zu tun. Wenn du nämlich bei der Beerdigung dann zu dem Toten hingehst und hast keinen Glauben und betest für den und der steht nicht auf, dann wirst du wahrscheinlich ziemlich rot werden, schätze ich mal. Dann wirst du dich schämen, dann hast du dich blamiert bis auf die Knochen. Ohne Glauben funktioniert das nicht. Aber ich sage ja, wenn der Heilige Geist dir diesen Glauben gibt in dem Moment und du diese Gewissheit hast, er zu dir spricht, geh dahin, geh nach vorne und schmeiß die ganze Beerdigung über den Haufen. Kannst du dir das vorstellen? Du gehst nach vorne, klopfst auf den Sarg und sagst, so jetzt Toter, steh auf im Namen Jesu. Und dann klopft es von innen. Die Beerdigung ist gelaufen. Der Leichenschmaus ist gelaufen, da wird ein Freudenfest draus. Und der Tote sitzt mit am Tisch und freut sich, wie alles gekommen ist. Das wäre doch mal was. Aber mach das nicht einfach von dir aus. Das geht nur, wenn der Heilige Geist uns diesen Glauben, diese feste Gewissheit gibt. So, Jesus sagt hier noch weiter, so, ja, sogar größere Taten vollbringen. Denn ich gehe zum Vater. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun. Denn so wird der Vater im Sohn geehrt. Was ihr also in meinem Namen erbittet, werde ich tun. So, wer glaubt, der wird handeln. Wer wirklich glaubt, der handelt nach seinem Glauben. Nochmal, Glauben im biblischen Sinne ist viel mehr als etwas für wahr zu halten. Ich glaube, dass Jesus Tote auferweckt hat. Ich glaube, dass Jesus auch heute noch Tote auferweckt. Ich halte das für wahr. Aber Glauben, um Tote aufzuerwecken, braucht viel, viel mehr. Die absolute Überzeugung, das ist jetzt mein Part und ich soll dafür beten. Das meint dann Glaube, der Tote auferweckt. Nicht, ich glaube, dass das passieren kann. Viele Menschen glauben, dass es einen Gott gibt. Viele Menschen glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Aber sie nutzen diesen Glauben nicht. Der hat in ihrem Leben überhaupt keinen Platz. Das ist wie Notgroschen, den du unter der Matratze versteckst. Du hast vielleicht da, was weiß ich, wie viel Geld da drunter liegen. Was nützt dir dieser Notgroschen, wenn du nicht rangehst? Du bist vielleicht reich, aber du lebst und knappst überall rum. Verstehst du? Das ist dasselbe. Und Jesus möchte kein Notgroschen sein, der möchte aktiv sein. Der möchte, dass wir ihn ernst nehmen, dass wir ihm folgen, dass wir auf ihn hören, dass wir Beziehung mit ihm haben. Er will kein Notgroschen sein, irgendwo in der Bibel im Bücherregal verstauben. Er möchte, dass er gelesen wird, dass wir uns mit seinen Gedanken beschäftigen, dass wir glauben, was er gesagt hat. So, und dann glaube ich, dass er uns fähig macht, größere Dinge zu tun als er selbst. Gott hat die Welt geschaffen, oder? Ist Gott irgendetwas unmöglich? So, und wenn er uns tatsächlich, wenn wir dazu bereit sind, diesen Glauben, uns mit ihm zu beschäftigen und das zu glauben, was er sagt, dann steht uns die ganze Macht und Kraft Gottes zur Verfügung. Aber nicht nach dem, wie wir das wollen, sondern so, wie er das will. Und jetzt müssen wir darüber reden, was heißt das eigentlich, im Namen Jesu beten? Wir beten so oft und hängen dann hinten dran, im Namen Jesus, Amen. Das ist so eine Formel, weil es steht ja in der Bibel und Jesus sagt, wenn wir in seinem Namen bitten, dann wird er das tun. Aber wenn ich irgendetwas nach meinem für wahr halten oder für richtig halten, nach meinen Gedanken, nach meinen Vorstellungen, nach meinen Wünschen bete und hänge dann nur hinten dran im Jesu Namen, ist das dann sofort Jesus Willen? Wird dadurch Jesus Wille, bloß weil ich das da hinten dran hänge? Ganz bestimmt nicht. Ich kann doch Jesus nicht vorschreiben, was er zu denken hat oder was er will. Es muss doch andersrum laufen. Ich muss fragen, Jesus, was ist dein Wille? Und wenn er mir sagt, das ist mein Wille, dann darf ich genau das beten. Ich muss meine Vorstellungen seinen Wünschen unterordnen, seinem Willen unterordnen. Und wenn ich da sicher bin, das ist Jesu Wille, dann kann ich sagen, so, ich bete das in Jesu Namen, weil ich weiß, das ist Jesus Wille. Und das reicht auch nicht, ja, Jesus hat ja Tote auferweckt und Jesus hat Kranke geheilt. Also gehe ich jetzt zu Andreas und heile ihn, weil das steht ja so in der Bibel. Das ist noch kein Glaube. Glaube heißt es in dem Moment, ich bin mir absolut sicher, Jesus will jetzt Andreas heilen. Ich nehme jetzt Andreas nur ein Beispiel. Ich weiß gar nicht, was Andreas hat. Vielleicht ist er ja gesund, ist er gut. Nein, versteht ihr? Ich kann nicht einfach bloß, es kommt jemand zu mir, natürlich bete ich für den und bitte, Herr, mach ihn gesund. Aber zu sagen so, in Jesu Namen werde gesund, das ist in Autorität gesprochen und das kann ich nur, wenn ich weiß, dass es Jesus Wille. Und er hat ihn mir offenbart. Glaube ist nicht einfach etwas, was wir uns aneignen können, sondern was uns geschenkt wird von ihm. Das geht nur, wenn er es mir sagt. Ja? Wenn Andreas mir sagt, so, ich gebe dir jetzt 10 Euro, kauf für mich ein. Und ich möchte das und das und das und das und das haben. Und ich gehe dann los und kaufe das, was ich denke und gebe ihm das zurück. Ist er damit einverstanden? Ich muss mich genau an das halten, was Andreas mir gesagt hat. Und genau dasselbe ist bei Jesus auch. Ich muss mich an das halten, was er mir sagt. Und ich kann nicht einfach machen, was ich will. Und dann hintenher so eine Formel hängen. Aber wenn ich das tue, was Jesus mir sagt, dann verspricht er mir, genau so zu handeln. Und ich glaube, dass Jesus viel, viel größere Gedanken hat als wir. Aber wir müssen uns darauf einlassen. Deswegen, was glaubst du? Glaubst du das, was hier auf der Erde möglich ist oder was menschlich möglich ist, oder glaubst du, was Gott möglich ist? Glaubst du daran, dass Jesus diese Welt retten will, dass jeder Mensch gerettet wird? Wenn ich mir die Menschen um uns herum angucke, wie viele Leute sagen, so, ich will mit Gott überhaupt nichts zu tun haben, rein menschlich gesehen macht das Ganze hier keinen Sinn. Wir könnten in den Himmel verschwinden und da feiern. Aber Jesus hat uns Auftrag gegeben, hier auf der Erde Menschen zu gewinnen. Und er glaubt daran, dass Menschen sich gewinnen lassen. Auch wenn wir das nicht glauben, er kann uns diesen Glauben geben. Was glaubst du? Lass dich nicht verwirren von den Nachrichten, die wir hören, von den Sorgen, die überall ausgebreitet werden, von den Kommentaren und sonst irgendwas. Das sind Menschenmeinungen. Verlassen kannst du dich nur auf das, was Jesus sagt und was sein Wort sagt. Und glaub mir, Jesus weiß auch, was hier auf der Erde passiert. Weißt du, wenn ich so dran denke, ein Erdogan, der jetzt seine Machtfülle noch weiter ausgebreitet hat, wenn ich so denke, was wird aus der Türkei, ja, noch mehr Repressalien, noch mehr in diese Richtung, noch mehr wird nur ein Erdogan-Staat. Ich denke immer darüber, wie leicht ist es für Gott, einen Menschen abzuberufen? Zack! Von einem Moment zum anderen. In der Bibel steht etwas von einem Herodes, der so eine tolle Rede gehalten hat, und sie haben ihn alle angebetet und haben gesagt, das ist ein Gott! Und auf einmal wurde er von Würmern zerfressen. Kein Mensch hat damit gerechnet. Ein Gott von Würmern zerfressen. Und zack war er nicht mehr da. Seine Macht war weg. Aber Gottes Macht ist immer noch da. So, das ist der Blick, den wir haben sollten. Wir sollten auf ihn gucken. Er hat alle Macht. So, hör auf ihn und bitte den Vater, so wie Jesus bitten würde. Frag Jesus, was sein Wille ist, und bete entsprechend. Ich weiß nicht, ob irgendjemand Jesus noch nicht kennt heute Morgen. Ich lade dich jedenfalls ein, diesen Jesus, diesen der Wahrheit ist, der Leben ist und der Weg ist, diesen Jesus kennenzulernen. Ich lade dich ein dazu. Und alle anderen lade ich dazu ein, diesem Jesus zu glauben und zu folgen. Amen.